Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer straight direkt nach dem Rennen. Heute quasi so eine halbe Nachtschicht, kann man fast sagen, von uns. Und die mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske in Berlin. Basti, mein Lieber. Kanada.
Moin.
Schönes Rennen, würde ich sagen, oder?
Kanada, da ist immer was los, da ist immer was geboten. Mir hat es Spaß gemacht. Also,
ich sag nur, I think I hit a bird.
I think I hit a bird. Ey, ganz ehrlich. Ja, also Max Verstappen, es war der 100. Sieg von Red Bull Racing, gefühlt auch der 100. Sieg von Max Verstappen in diesem Jahr. Und ihn kann nichts aufhalten, nicht mal ein Vogel. Und noch lovelier fand ich ja Christian Horner da am Funk, wo er dann die ganze Zeit meckert, ja, ich habe keinen Grip, keinen Grip. Und du siehst halt, er fällt die ganze Zeit die schnellsten Runden aktuell im Feld. Und wie dann Christian Horner mal sagte, ja, ja, wir haben es verstanden, du hast keinen Grip. Mhm. Notiert. So, also da merkst du schon diese pure Langeweile bei Max Verstappen. Und das Schlimmste überhaupt, das soll ja angeblich die Strecke sein, die Red Bull am wenigsten liegt. Bitter.
Ja. Es ist halt echt bitter, vor allem nochmal zu dem Funkspruch gerade mit dem Reifen, wo er sich ewig beschwert hat, sondern so 3-4 Minuten später, auf den gleichen Reifen, ne, noch dazu gesagt, kommt dann so, Grip ist besser. So, wo ich mir so dachte, so, Alter, ganz ehrlich, du hast jetzt hier eine halbe Stunde rumgefurzt, dass dein Grip beschissen ist, ziehst da vorne trotzdem deine Bahnen. Und dann auf einmal so, jetzt ist Grip doch besser, alles gut. Nachdem Christian Horner dann da gesagt hat eben, ja, wir haben es kapiert, so, dann war der Grip plötzlich doch wieder gut. Also irgendwie absurd, ja. Also vielleicht war es auch einfach wieder nur so ein Taktik-Ding, um dahinter irgendwie Alonso und Hamilton irgendwie zu verwirren oder keine Ahnung. Aber
braucht er ja nicht. Also sorry, nee. Also ist so brutal dominant.
Ja,
also
aber vielleicht hat er Spaß.
Halt wirklich.
Ja, aber vielleicht will man merkt einfach aus Lust und toller Jux und Tollerei. Ich meine, er hat sich ja auch dann ganz zum Schluss vom Rennen, ist er ja über dem Körb abgehoben und er hätte sich fast quasi selbst abgeschossen und sagt dann noch am Funk so richtig geil so, oh, jetzt hätte ich mich fast gerade selbst abgeschossen und lacht sich schlapp. So wie ich mir denke, Alter.
Was ich bei Max Verstappen wirklich geil finde, man merkt ihm dieses Jahr diese brutale Locker- und Lässigkeit an.
Ja.
Also für alle, die es nicht mitbekommen, was Max Verstappen in seiner Freizeit macht. Max Verstappen gewinnt am Sonntag ein Formel-1-Rennen, fliegt nach Hause, setzt sich straight vor seinen Computer und zockt dann über 10 Stunden Online-Games im F1 Racing gegen irgendwelche Noobies und zieht die einfach alle am Stück ab, weil er einfach so gut ist, dass er sogar den Rennsimulator schlägt. Es ist einfach, der Typ ist gerade wie so auf so einer Welle und er fährt die echten Formel-1-Rennen wie diese Online-Racing-Games. Einmal dieses, hups, da wäre ich beinahe jemand gegrauselt, ne? So, weißt du, wenn wir beide gegeneinander zocken würden, dann würde ich auch sagen, so, das war aber knapp, ne?
Ja,
aber,
genau,
Aber der macht das mit 300 Sachen in einem echten Auto.
Ja, Verstappen ist halt einfach eine Bank, der Dude, ja. Und der hat das heute auch top gemanagt, super verwaltet. Ja, was willst du da noch groß sagen? Spannender war es nämlich weiter hinten, würde ich sagen. Also einmal dieser Fight Hamilton-Alonso, das war ja auch so ein Katz-und-Maus-Spiel die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen. Da auch so eine Szene aus dem Rennen, die ich wirklich sensationell fand. Als dann das Safety-Car kam, da war es eben so, dass Hamilton vor Alonso in die Box kam. Und also beide waren gleichzeitig in der Box. Alonso ist fertig, kommt von hinten und Hamilton wird rausgelassen. Und das war so, naja, ich sag mal, an der Grenze zum gerade noch nicht unsafe Release. Aber Alonso, theatralisch wie er ist, ja, hat dann mit seinem Lenkrad halt so links, rechts, so getan, als würde er gerade mega strugglen, ja, mit 60 in der Pitlane. Das Geilste daran war dann, wie Toto Wolff sich dann darüber aufgeregt hat. Wir haben dann so ein Replay gesehen, wie Toto Wolff in seinem Stühlchen sitzt, in der Box, wie immer, und dann halt Alonso nachäfft und dann halt auch selbst so tut, als hätte er ein Lenkrad in der Hand und dann so, ja, so nach dem Motto, was will der eigentlich, ja, hier sich so aufzuführen. Das war so eine richtig, richtig gute Szene einfach aus dem Rennen.
Ja, was ich interessant fand an diesem ganzen Duell Hamilton gegen Alonso. Am Ende kam ja Hamilton nochmal ran. Er war auf Mediums, Alonso war auf Hard. War Alonso wirklich irgendwann mal gefährdet? Weil wir hatten ja, wenn wir mal kurz dieses Duell von Anfang an betrachten, also Hamilton schnappt sich Alonso beim Start. Ja. Mega gut gewesen. Dann irgendwann, wann hat denn Alonso nochmal Hamilton überholt? Jetzt bin ich gerade ein bisschen nach den Boxenstopps, ja, ne?
Nachdem der Safety Car da war und die beide in der Box waren, dann war ja noch die Überlegung so, war das jetzt Unsafe Release oder nicht? Und da hat jetzt aber Alonso eben nicht groß drauf gewartet, sondern das waren so, was weiß ich, lass nach dem Boxenstopp 4, 5 Runden, dann hat er ihn geschnappt gehabt.
So, das heißt also, er ist im Endeffekt 15 Runden immer direkt im Windschatten von Lewis Hamilton gewesen. Deshalb meine Frage an dich, wir hatten ja das ganze Wochenende, aber auch schon in den letzten zwei Rennen diese Diskussion, hat Mercedes jetzt aufgeschlossen auf Aston Martin? So, jetzt hat Aston Martin von ihrer Seite aus ein Upgrade bekommen. Sind die nun auf Augenhöhe oder war es quasi nur der verlorene Start und irgendwie das Struggeln, dass Aston Martin, also Alonso, nicht so schnell vorbeigekommen ist, aber waren die eigentlich schon noch, ich sag mal, in unterschiedlichen Dimensionen unterwegs. Weil ich frage mich halt, weil wenn Alonso ist ja auf Hard gefahren am Ende, wäre es auf Medium klarer gewesen?
Ja, auf Medium wäre wahrscheinlich, wobei ich weiß nicht, er hat sich vielleicht auch einfach den Harten ausgesucht, weil er mit dem besser zurechtkommt. Also da will ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein reines Taktikding war, sondern vielleicht auch einfach, weil er sich damit wohler gefühlt hat. Das lässt sich jetzt so schwer beurteilen. Aber ich sag mal, im Grunde genommen, ich glaube, dass sie deutlich enger zusammengekommen sind. Aber eben, wie du gerade eben schon gesagt hast, durch dieses Update jetzt, was Aston Martin bekommen hat, was offensichtlich auch ganz gut funktioniert. Am Anfang im Training, da war es ja noch nicht so berauschend, aber dann, wie das immer so ist, ne, wenn man dann die ersten Einstellungen vornehmen kann, lief das jetzt eigentlich im Rennen super. Und da sieht man jetzt schon, dass natürlich Aston Martin quasi, das war das Konter-Update zu Mercedes, jetzt wieder einen kleinen Tick vor Mercedes ist. Also ich würde nicht sagen, dass da Dimensionen dazwischen liegen. Also sie sind deutlich näher zusammen als am Anfang vom Rennen, als am Anfang von der Saison. Was zeigt, dass Mercedes es schafft, aufholen zu können. Aber für mich, also das hat man auch heute gesehen, so der klare Favorit war Fernando Alonso und das hat sich von vorne bis hinten durchgezogen. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass das so ist, dass sie jetzt perfekt gleich auf sind. Aber nichtsdestotrotz, je nach Streckenbedingungen, kann ich mir schon vorstellen, dass Mercedes da auch nochmal da mal ordentlich konkurrieren kann.
Also ich bin gespannt, weil ich glaube nämlich, der finale Abstand waren ja jetzt knapp 4,5 Sekunden. Ich glaube, dass der bei weitem nicht realistisch war. Also das, zum einen eben diese 15 Runden, die Alonso hinterherfahren musste. Auf der anderen Seite dann am Ende auf den Harz, egal ob die jetzt besser waren für Alonso oder nicht, aber sie sind ja trotzdem de facto langsamer als Mediums im Normalfall. Mhm. Also ich glaube, dass diese 4,5 Sekunden so ein bisschen blenden. Sie haben uns natürlich ein schönes Rennen beschert, aber ich glaube, realistisch gesehen wären es dann vielleicht doch eher so im Bereich 10, 15 Sekunden, also mal locker 2, 3 Zehntel schneller die Runde. Ich bin gespannt. Grundsätzlich hat es mir aber gefallen, dass die beiden irgendwie in einem Fight waren. Und zwar in so einem klassischen Fight. Kein Undercut, ich habe bessere Reifen als du, DRS-Fight, sondern es war halt wirklich dieses Ding, da gehen zwei Jungs auf eine unterschiedliche Strategie und der hinten riskiert ein bisschen was, geht eine Nummer weicher und der tastet sich Step by Step ran. Kann ich mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal das auf so einem Niveau hatten. Meist war es dann doch, dass das Delta zwischen den beiden Autos dann so unterschiedlich war aufgrund unterschiedlicher Strategien, dass es dann eine klare Nummer war. Das hat mir heute extrem gut gefallen.
Ja.
Also war ich sehr begeistert.
Ja, es hat einfach Spaß gemacht, dass man eben die Autos so nah beieinander hatte, ja. Und wir hatten eben, das muss ich sagen, das war heute wirklich das, was super spannend war, die Kameras, die hatten überall was zu zeigen. Also ja, außer vielleicht vorne bei Verstappen, aber man hatte eben diesen Fight Alonso Hamilton, das war ein so ein Ding. Und dann hattest du halt noch super viele andere, Baustellen ist jetzt das falsche Wort, super viele andere Highlights, ja, im Grid. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal guckt auf Alex Albon, ja. Also der war ja wie die Monster-Dampflok vorneweg, die einfach es immer geschafft hat, erst George Russell ewig hinter sich zu halten, bis der dann am Ende das Auto abgestellt hat, weil irgendwie offiziell laut Mercedes da wohl doch irgendwelche Technical Issues waren, wegen seines Unfalls, den er sich da selber zugezogen hat. Naja,
Unfall,
und dann,
Unfall, also wir müssen gleich nochmal über Russell reden, weil
machen
Unfall
wir. Wir lassen uns gleich nochmal ausführlich reden, lassen uns erstmal noch Albon abfrühstücken hier.
Ja, mega starkes Rennen.
Ja, das, also brutal geil, was er da hingelegt hat. Platz 7 am Ende, wirklich, also im Williams brutal gut gemacht. Und er hat es halt auch geschafft, einfach dann eben diese andere Viererkette, die dann hinter ihm war, hinter sich zu halten. Also als Russell dann rein ist, hat er dann Esteban Ocon hinter sich und der Alpine ist ja überholtechnisch kein schlechtes Auto, ja. Der hat Topspeed, der kann auf der Geraden angreifen, aber er hat es nicht geschafft, rundenlang am Williams vorbeizukommen und so hat Alex Albon den 7. Platz halt ins Ziel getragen. Also das war halt schon mega gut, ne. Also der Williams, der lag heute echt super.
Ja, aber da, also es ist nicht nur der Williams, sondern es ist auch einfach der Fahrer. Also wir reden ja gerne mal darüber, wie gut wir Alex Albon finden, dass er definitiv zeigt, dass er Potenzial hat für mehr. Ich meine, allein 9. Platz in der Startaufstellung, das war natürlich schon eine mega Leistung gestern im Qualifying. War natürlich auch gute Zockerei, aber du musst auch einen Fahrer haben, das zusammenzubringen. Und ja. Ich finde vor allem, wenn du auf das Finaltableau schaust und dann siehst du auf einmal Alexander Albon auf Platz 7 und vor ihm Sergio Perez. Also zwei Fahrer, die nur von einem Platz und insgesamt 9 Sekunden getrennt sind. Gut, Perez ist natürlich am Ende noch auf die schnellste Runde gegangen. Der Abstand war nicht realistisch, aber das muss man mal trotzdem bewerten. Der eine fährt über dem Niveau seines Autos, weil er einfach ein richtig talentierter Fahrer ist. Und ja, der andere fährt so brutal unter dem Niveau seines Autos. Ich habe mich während des Rennens, aber das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast für sich, aber ich habe mich während des Rennens gefragt, wie viele Weltmeisterautos haben wir eigentlich nie erlebt, weil die Fahrer darin eigentlich zu schlecht waren? Also wenn du jetzt mal wirklich guckst, Max Verstappen, Sergio Perez, was die unterschiedlich aus dem Auto rausholen. Also würdest du zwei Sergio Perez bei Red Bull Racing haben? Also, oder sagen wir mal, würdest du jetzt Lance Stroll und Sergio Perez da drin haben? Wäre Red Bull die Nummer 1 in der WM? Also ich würde ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Und wenn du dann wiederum siehst, wie so ein Alex Albon gegen einen Logan Sargeant, was der den einfach gegen die Wand klatscht. Also wer weiß, du, was für Autos wir in der Vergangenheit verpasst haben, die mit einem richtigen Fahrer oder einem anderen Fahrer Weltmeister geworden wären. Aber ich finde, die beiden zeigen es halt, was Talent und bei Sergio Perez, glaube ich, gerade auch Formstärke ausmachen.
Ja. Jetzt stelle ich mal eine Frage in den Raum. Wäre Alex Albon jetzt, Stand heute, Red Bull ready?
Ja.
Ne? Das ist doch jetzt die große Frage, die sich wahrscheinlich heute nicht nur wir stellen, nach dem Rennen, sondern beziehungsweise nach der Saison. Ich meine, Alex Albon hatte jetzt echt viele Highlights. Und das war ja damals dieser Riesen-Struggle. Einfach, ich glaube, der Druck am Ende, muss man sagen, war einfach zu groß. Ja, wir haben ihn auch ganz schön durch die Mangel genommen bei seiner Zeit bei Red Bull, wo er dann quasi vorzeitig abgesetzt wurde sozusagen. Dementsprechend, wenn er die Performance, die er jetzt da hinten hinlegt im Williams, wenn er die auch im Red Bull zeigen könnte, dann mega, ja. Aber die Tage sind wahrscheinlich erstmal gezählt.
Glaube ich nicht. Also ich habe während des Rennens, wie in jedem zweiten Formel-1-Rennen, was ich gucke, habe ich mich gefragt, wen würdest du in das Cockpit von Sergio Perez setzen? Und weil diese Frage, ich will ihn nicht schlecht machen, er ist aktuell Zweiter in der Formel-1-Weltmeisterschaft, aber ganz ehrlich, wir sehen seit diesem einen Funken, wo er sich gedacht hat, vielleicht kann ich dieses Jahr doch Weltmeister werden, fährt er einfach schlecht.
Ja, du musst nur überlegen, der war erst in der Hälfte der Rennen im Q3. Im Qualifying. Wenn ich richtig liege.
Wow, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, weil die Zahl glaube ich dir direkt. Ich schaue jetzt mal. 1, 2, 3. Er war auch bisher erst 4-mal auf dem Podium und Alonso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-mal auf dem Podium.
Also, das ist krass. Es ist echt krass.
Also, da zählen natürlich die Siege, die zählen natürlich von den Punkten her so viel besser. Aber es ist krass. Und es sind nur noch 9 Punkte Vorsprung, die Sergio Perez vor Fernando Alonso hat, ne? Also, kommen wir nochmal zur Diskussion zurück. Wir werden sie dieses Jahr bestimmt noch ein, zwei Mal aufmachen, aber wenn man sich jetzt fragt, ob Helmut Marko sich das lange anguckt oder noch lange anguckt, weiß ich nicht. So wie ich ihn jetzt einschätze, glaube ich, dass er das nicht tut, weil er sieht natürlich die anderen Teams, wie die aufgestellt sind. Bei Aston Martin, die haben nur einen Fahrer und der andere Sohn. Mercedes hat 2 starke Fahrer. Russell, über den reden wir gleich noch. Der ist in einem Formtief, aber der ist definitiv in der Kombination besser, finde ich, als Verstappen-Perez. Wenn du auf Dauer gegen die Teams mithalten willst, dann musst du halt zwei gute Fahrer haben. Das hatten wir auch in der Vergangenheit immer wieder. Warum ist Mercedes Fahrerweltmeister geworden? Weil sie mit zwei Fahrern gepunktet haben und nicht nur mit einem. Und klar, auf der Shortlist stehen natürlich ein Alex Albon. Charles Leclerc wurde letztens mal in irgendeinem Artikel ins Gespräch gebracht. Da wird Max Verstappen Nein sagen. Lando Norris glaube ich auch nicht, dass Verstappen das durchgehen lässt. Und ich glaube nicht, dass die einen zweiten Fahrer da reinsetzen, ohne Verstappens Erlaubnis zu holen. Das glaube ich einfach nicht. So, was bleibt denn noch übrig? Sainz, glaube ich, willst du nicht haben. Yuki Tsunoda nimmst du
nicht. Halt Bank. Du brauchst halt eine Bank. Du brauchst halt einen Nummer-2-Fahrer, der
und
nicht aufmuckt.
Genau, ja? Und es bleiben nur zwei Fahrer aus meiner Sicht übrig, die eigentlich für Red Bull nächstes Jahr gutes Potenzial werden, damit du auch mit dem zweiten Auto konstant punkten
Esteban
kannst.
Esteban Ocon, hattest du gleich mein Spiel geworfen, gell?
Ja, es sind Entschuldigung, ich habe zwei gesagt, ich meine drei. Also, du hast Alex Albon, Esteban Ocon, Gasly, glaube ich, wird nicht mehr zurückkommen, und Nico Hülkenberg. Hülkenberg könnte sich alterstechnisch ein bisschen disqualifizieren, bei dem würdest du aber am wenigsten Angst haben, dass der aufmuckt gegen Max Verstappen, und du könntest nach dem, was wir bisher in seiner Karriere gesehen haben, davon ausgehen, dass der konstant Punkte liefert.
Ja,
bei Albon ist halt die Frage, wenn der da nochmal Lunte riecht, könnte er dann in alte Muster zurückfallen? Schwierig. Bei Ocon, auch der hat ja noch Ambitionen. Ich will jetzt Nico Hülkenberg nicht die Ambition abrechnen. Aber
Nein, aber Nico
Helmut
Hülkenberg
Marco
tut alles, um Formel 1 fahren zu können.
Genau, so. Und wenn jetzt Helmut Marko anruft und sagt, hör mal zu, Nico, du kannst bei uns fahren, du kannst bei uns auch Gas geben, aber wenn wir sagen, Max ist vorne, dann bleibt der vorne, ansonsten bist du am nächsten Tag dein Cockpit los, da würde Nico ja nicht Nein sagen, weil dann der würde auch Rennen gewinnen.
Eben, und der hätte einfach mal ein Podium. So, also, weißt du, der hätte halt einfach mal die Chance, irgendwie vorne bei der Party mitzuspielen, was er bislang ja eh noch nicht konnte. Das wäre für den ja schon mehr als zufriedenstellend. Und dann würde der auch mal eben, wie du schon gesagt hast, das ein oder andere Rennen auch mal gewinnen. Und insofern, ja, glaube ich auch nicht, dass der da irgendwie mega Struggle mit hätte.
Aber wenn du dich für einen entscheiden würdest, wen würdest du nehmen?
Ich würde tippen auf, ja, Esteban Ocon. Schon keine schlechte Nummer, ehrlich gesagt.
Ich glaube, bei Ocon könnte man ein bisschen Angst haben, weil er hat in der Vergangenheit ab und zu auch mal Schwächen gehabt. Wie wird er in einem Red Bull funktionieren? Bei Nico Hülkenberg ist halt das Ding, du weißt halt, der funktioniert in jedem Auto. Also als soliden Nummer-2-Fahrer würde ich, ehrlich gesagt, immer Nico Hülkenberg nehmen, weil du halt Max Verstappen als 1 gesetzt hast. Und falls er jetzt doch so sehr ausreißt, dass er Max Verstappen Grund und Boden fährt, na gut, dann verlierst du ja nichts. Aber das wird nicht passieren.
Nee, aber das wird nicht passieren. Nee, glaube ich auch nicht. Weil also das Talent eines Max Verstappen, das musst du erstmal hinkriegen. Und ich traue, no offense, Nico Hülkenberg, ich traue dir verdammt viel zu, aber das ist dann schon echt eine andere Hausnummer.
Also auf jeden Fall, falls das in Zukunft passiert, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, denkt dran, zuerst gehört bei Stint, der Formel-1-Podcast.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist AG1. Und ich sag's euch, es ist einfach gerade für uns Medienmenschen, ja, wir haben ja tausend Sachen immer auf dem Hut, jeden Tag neue Themen mit allem drum und dran. Und da wirst du einfach schnell sehr, sehr faul bei so Dingen für dich selber. Ja, also du ziehst dir irgendwie, du pfeifst dir abends irgendwie ungesundes Essen rein, mal eben so zwischendurch, weil dann bist du auf Dreh, dann hast du den nächsten Termin. Also wir haben ja nur Chaos in unserem Leben und die einzige Konstante, die man irgendwie so hat, wo man wirklich sagt, okay, ich tue meinem Körper mal was Gutes. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Basti, aber das ist tatsächlich irgendwie AG1. Mittlerweile habe ich das so einen Standardmorgen nach dem Aufstehen, direkt ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, einmal am Tag, jeden Tag und fertig ist die Laube. Und schon habe ich einfach wirklich ein gutes Gefühl, in meinem Körper irgendwie was Gutes zu tun. Und das liegt natürlich daran, dass da verdammt viel gutes Zeug drin steckt.
Ja, AG1 ist halt wie so der Cheatcode auf der alten Spielekonsole.
Ja,
weißt
wirklich,
du?
Genau.
Dieser eine schnelle Trick, mit dem du aber auf einmal 100 Leben extra bekommst. Gut, bekommst du bei AG1 nicht, aber dafür bekommst du 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und noch viele Zutaten aus echten Lebensmitteln. Das ist wirklich so aus echtem Zeug. So. Und es ist einfach so einfach zu nutzen, ja. Ein Messlöffel von AG1, 250 Milliliter Wasser, ich wollte gerade 45, also ja, ich gucke es auf den Milliliter genau, so. Shaken, fertig, einmal am Tag trinken, fertig ist die Kiste.
Absolut.
Passt wunderbar in die Morgenroutine. Und ja, es ist halt echt gut.
Richtig, genau. Und wir haben auch natürlich ein Special-Angebot für euch. Und zwar, wenn ihr AG1 ganz entspannt im Abo nach Hause bestellt, dann bekommt ihr einmal eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, du kannst das ganz risikofrei einfach mal 3 Monate lang testen. Und wenn ihr auf drinkag1.com/stint bestellt, dann bekommt ihr auch noch einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs mit dazu. Also ihr habt es dann unterwegs mit dabei, müsst nicht die große Dose mitnehmen. Also ist wirklich eine wunderbare Sache. drinkag1.com/stint, klickt euch rein und alle Infos wie immer in den Shownotes.
So, und jetzt lass uns endlich über Russell reden.
George Russell. Ja, heute mal wieder underperformed durch einen
Dezent.
einfach nur mal, um es kurz und knapp zu machen, durch einen eigenen Fehler. Denn er hat die Wand geküsst und sich hinten rechts einen Platten geballert. Es war ein ziemlich heftiger Einschlag sogar. Also erst vorne, glaube ich, dann hinten. Oder nee, erst hinten, dann vorne, wie auch immer. Auf jeden Fall war aber kurioser, weil ich dachte mir so, warum bleibt der nicht stehen? Da ist doch ein Ausgang. Also so wie das Auto aussah. Ne? Also vorne war der erstmal die Hälfte des Flügels weg und hinten war platter Reifen mit allem drum und dran. Dann fährt er weiter. Dann dachte ich mir, ach krass, okay, dann ist die Karre wohl noch so in Ordnung, dass der damit weiterfahren kann. So, und dann ist er da in die Box gedümpelt und hat sich dann neue Nase, neue Reifen geholt. Und da wurde dann auch nochmal konkret drüber geguckt, mal eben schnell übers Auto, ob alles auch passt. Das war auch der Grund für Safety Car übrigens, by the way, weil da so viele Trümmerteile auf der Strecke lagen. Und dann ist der weitergefahren. So, und zumindest, was ich mir dann dachte, war so, okay, wir haben keinen Funkspruch gehört, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit dem Wagen. Ja, also das hätte man ja dann auf jeden Fall veröffentlicht. Also wir wissen ja, wir hören ja nicht jeden Funkspruch, der irgendwie da gemacht wird, logischerweise. Aber viele, oder die wichtigsten, essentiellsten, die hört man dann schon. Und ich glaube, hätte Russell Probleme gehabt und das wäre über Funk kommuniziert worden, dann hätten wir das mitbekommen. Wenn man ganz ehrlich ist.
Deswegen, ich glaube, alle, aber ein bisschen was wird man schon kommuniziert haben, weil du hast ja gesehen, jedes Mal, wenn er das DRS aufgemacht hat, ist er mal neben die Spur gefahren. Also das war sowohl auf der langgeraden Vorderstart-Ziellinie und auch immer auf Startziellinie, wenn er das DRS aufgemacht hat, ist er immer neben die Spur gefahren. Also aus dem Windschatten raus, die werden schon kommuniziert haben, dass das Auto Trash ist. Die Frage ist nur, warum haben sie jetzt ihn so lange weiterfahren lassen? Haben die wirklich gehofft, dass es gut geht? Also fand ich jetzt ein bisschen doll gezockt.
Naja, aber ich frage mich halt, was wirklich kaputt war. Also jetzt, das ist wieder das Typische, wir sind jetzt straight direkt nach dem Rennen, können jetzt nicht ganz genau in die Details gucken, logischerweise. Aber ich wundert mich, weil warum haust du so einen Funkspruch nicht raus, wenn es da Riesenprobleme gibt?
Gibt. Manchmal ist der Akzent von George Russell auch schwer zu verstehen. Also vielleicht wurde da auch einfach mal die TV-Crew ans Limit gebracht.
Also, ja, aber ich ganz ehrlich, ich glaube, dass am Ende so ein bisschen dieses, man hat dann, glaube ich, gesehen, okay, am Williams kommen wir so nicht vorbei. Warum sich jetzt da aufreiben und noch irgendwie was riskieren, dass es nachher noch irgendwo kracht? Lass uns die Kiste abstellen.
Also, es ist, glaube ich, Prinzip Hoffnung. Du brauchst halt jeden Punkt dieses Jahr gegen Aston Martin, weil Alonso halt konstant Punkte liefert. Lance Stroll, der streut ab und zu mal einen Punkt rein. Heute übrigens 2 Punkte, und zwar auf der Start-Zielgeraden mit, ich glaube, 300stel vor Bottas, also gerade so plus die 5-Sekunden-Strafe von Norris, hat 2 Punkte geholt. Und das ist halt das Ding. Auch diese 2 Punkte, die tun dann am Ende weh, weil Lewis Hamilton eben nur Dritter wird und damit halt weniger holt als Alonso. Also du brauchst halt einfach jeden Punkt, den auch Russell mitbringt. Und ich glaube, es war einfach Prinzip Hoffnung von Mercedes, weil eigentlich, wir haben es ja alle gesehen, die ganze Welt hat gesehen. Also, dass das Auto überhaupt noch fuhr, war ja eine Überraschung.
Ja, ja.
Also, so hart habe ich noch nie eine Hinterachse einschlagen sehen, dass da irgendwie was gebrochen ist.
Genau, das habe ich mir auch echt, mich hat es richtig gewundert. Ich dachte mir so, krass, also, dass das Ding irgendwie noch einigermaßen heile ist, Respekt. Aber da muss der Winkel wohl so gewesen sein, dass irgendwie die Kräfte so gleichmäßig verteilt wurden, dass halt nichts gebrochen ist, ja. Weil am Ende normalerweise ist die Aufhängung dahin, ja, also. Das
weißt du noch, wann war das? Vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren? Da hatte doch mal Valtteri Bottas einen Einschlag, wo die dann den Reifen nicht von der Felge runterbekommen haben, beziehungsweise von der Aufhängung.
Ich erinnere mich.
Und er ist ja voll mit dem Hinterreifen quasi frontal in diese Bande rein und es war ein ganz normaler Boxenstopp. Die gucken nur kurz, ja okay, sieht halt irgendwie heil aus, fahr doch mal weiter, mal gucken. Okay. Also, dass das Ding wirklich heil geblieben ist und er das überhaupt fahren konnte. Also, Respekt vor der Leistung nach dem Crash. Aber, sorry Junge, aber du bist auf jeden Fall auf der Shortlist für den Cockpit Klaus, weil das war halt unnötig. Unnötig. Absolut. Und es reiht sich in so eine kleine Serie ein, wo George Russell einfach momentan nicht den Flow hat.
Ja.
Also, jo.
Ja,
ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal wieder einen gucken lassen.
Nicht den Flow hatten übrigens auch, und lass uns doch, wo wir gerade beim Thema Cockpit Klaus sind, nicht den ganzen Flow hatten auch Kevin Magnus und Nick de Vries. Also die Szene zwei, ja, die waren zumindest unterhaltungstechnisch heute ganz weit vorne bei mir, muss ich sagen. Und die haben sich es nämlich so gegeben, ja, also am Ende des Tages haben sie sich gedacht, machen wir ein bisschen Autoscooter aus der Formel 1. Macht ja auch Spaß, ne? Und was passiert, wenn beide nicht nachgeben wollen, dann landet man meistens neben der Strecke. Zum Glück war jetzt in dem Fall ein Ausgang da. Und das Geile war, Nick de Vries muss den Ausgang nehmen, weil er nicht mehr bremsen kann. Kevin Magnussen kann auch nicht mehr bremsen und rutscht direkt hinterher in diesen Notausgang und blockiert quasi Nick de Vries beim Rückwärtsfahren. So, also beide standen, haben sich da quasi gegenseitig zugeparkt. Fand ich, also war so ein richtiges Highlight, so wenn sich zwei streiten, weißt du, so beide auch noch ins Pech gehabt in dem Moment oder halt total verkackt. Und das war wieder so eine Nummer, geil. Also klassischer Magnussen, weißt du, so dieses Verbissene, ich will nachgeben. Nee. Ja, und
ich
bei De Vries.
Ich sehe es anders. Ich sehe es anders. Also das war ja so diese Instant Reaction von Ralf Schumacher, den ich ja für einen wahnsinnig guten Experten halte. Aber sorry, aber ich habe nirgendwo einen Fehler von Kevin Magnussen gesehen. Also De Vries drängt ihn, also erstens in der Kurve 1-2 direkt nach Startziel, drängt er ihn ganz schön ab, gibt ihm keinen Platz und will ihn neben die Strecke schubsen. Sorry, aber wo soll Magnussen hin? Klar hätte Magnussen auch nachgeben können, um einen Crash zu verhindern, aber er hatte halt keinen Platz. Deshalb da die erste Berührung. Und als sie dann weitergefahren sind, De Vries hat sich verbremst und ist halt geradeaus durch. Und Magnussen, wenn Magnussen eingelenkt hätte, hätte er De Vries abgeschossen.
Wenn Magnussen eingelenkt hätte, der kann ja nicht, wenn er, während er die Kurve fährt, noch besser bremsen. Der hat ja schon im Geradeaus-Modus sich verbremst.
Naja, weil der halt hart in die Eisen gehen musste. Du bremst da an der Stelle ja nicht so krass. Also die sind ja da bei roundabout 200 und ein bisschen. Und dann kommt ja dieses S, wo sie halt relativ spitz fahren, aber trotzdem relativ schnell. Und ich glaube, die Kurve hätte er aus seiner Position, weil er ja außen war, glaube ich, ganz gut bekommen. Ich glaube, der musste einfach hart in die Eisen, weil er sonst De Vries abgeschossen hätte. Das ist jetzt meine Perspektive, aber ich sehe bei Kevin Magnussen in der Szene nicht einen Fehler.
Ja,
im Gegenteil, ich sehe zwei Fehler von De Vries.
Als ich das Ganze im Replay gesehen habe, habe ich auch gesagt, ah, okay, ist jetzt kein so ein, nicht das klassische Magnussen-Ding, was wir so, ne, sonst immer so vor Augen haben. Also jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwie eine Causing Collision oder sowas gewesen wäre. Aber es war für mich schon so, dass da jetzt halt in dem Moment einfach zwei krasse Dickschädel aufeinander kamen, keiner nachgeben wollte und dann saßen sie halt beide draußen. Ich finde es auch vollkommen safe in Ordnung und ich finde es auch vollkommen jetzt, also nicht falsch, ja, also dass sie das irgendwie gemacht haben, weil am Ende des Tages ist es Unterhaltung und verstehe ich ja auch, dass man irgendwie da jetzt nicht immer klein beigeben will, ja. So, am Ende heißt es halt für beide irgendwie Platz 17, Platz 18. Ob das jetzt so viel gebracht hat, keine Ahnung. War auf jeden Fall äußerst unterhaltsam, würde ich sagen.
Ey, ganz ehrlich, für solche Situationen gucke ich Formel 1. Die gucke ich nicht, um zuzugucken, wie Max Verstappen da so seine Sonntagsbrötchen schmiert.
Exakt,
sondern
du sagst es.
So eine Situation will ich sehen und deshalb finde ich es auch cool, dass man niemanden bestraft, weil, ja, ich gebe dir so weit recht, es waren halt zwei Dickschädel, es wollte halt keiner in der Situation nachgeben. Okay, so what? Und ich glaube, dass Magnussen sich bewusst mehr Zeit gelassen hat beim wieder auf die Strecke zurückfahren, weil für ihn war klar, ich hole ja keinen Punkt. Und bevor er De Vries noch irgendwie doch noch irgendwas holt, lasse ich mir Zeit. Bleibe ich ganz entspannt, rolle hier ganz gemütlich zurück. Aber es war schon eine schräge Szene. Und wir werden sie in allen Jahreshighlights sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, wie Netflix daraus 45 Minuten macht. So jede einzelne Kurve in 5-Minuten-Schritten analysiert, beide Perspektiven. Aus dem Nichts wird irgendwo Toto Wolff reingeblendet, wie er nochmal das Zappellenkrad spielt und aus dem Zusammenhang gerissen und so. Also großartig. Ich freue mich jetzt schon auf die Netflix-Folge über Kanada. So.
Lando Norris?
Jetzt wird's mal
oder was hast du?
Ja, über Norris kann ich viel erzählen. Ich habe gefühlt so viele McLaren gesehen wie lange nicht mehr.
Ja, also generell mal McLaren, ja. Ich meine, Oscar Piastri Platz 11. Lando Norris, hätte er nicht die 5-Sekunden-Strafe bekommen wegen unsportlichem Verhalten, was jetzt schlimmer klingt, als es eigentlich war, weil er hat quasi,
ja,
er ist unnötig langsam gefahren während des Safety Cars und das hat er natürlich aus dem Grund gemacht, dass er nicht gleichzeitig mit seinem Teamkollegen in die Box fahren wollte, damit es da keinen Stau gibt. So, und dieses extra langsam fahren hat halt dafür gesorgt, dass er eben eine 5-Second-Penalty bekommen hat. Und sonst wäre er auf Platz 9 gelandet.
Genau.
Und, ja, ich meine, wir wissen, McLaren hat dieses Jahr bis jetzt noch nichts richtig geschissen bekommen. Und wenn man jetzt überlegt, dass man dann auf Platz 9 und Platz 11 landet, dann ist das für McLaren dieses Jahr schon echt top, der, ja, top, was man so verlangen kann, ne?
Ja, also stimme ich zu 100% zu. Also ich fand es schön, dass man mal relativ viele McLaren im Duell nach vorne gesehen hat. Man kennt ja auch McLaren-Duelle, die tendenziell nach hinten gehen. Das hat mir gefallen und ich hoffe auf mehr. Aber Kanada ist einfach nicht repräsentativ genug für die Saison, um jetzt irgendwie Rückschlüsse draus zu ziehen. Also ich wüsste jetzt nicht, ob man jetzt sagen kann, ja, das war jetzt in der Hinsicht gut oder schlecht. Also Qualifying, das sah ja auch lange gar nicht so schlecht aus bei Lando Norris. Also sie haben so ein bisschen Aufwind, aber ich will mich gar nicht zu früh freuen, weil ich glaube, dass der McLaren immer noch sehr, 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 sehr viele Probleme hat. So, können wir jetzt bitte über Nico Hülkenberg sprechen? Den Qualifying-Gott der Saison.
Ja.
Der
ja,
mit dem ja. langsamsten
Nico hat mal wieder richtig gerissen. Magnussen keine Chance gehabt im Qualifying. Hatte dann leider ein bisschen Pech mit Startplatzstrafe. Aber gut,
lass uns wir mal haben über die Strafe
Regensituation
sprechen.
Gehabt, muss man dazu sagen. Jetzt für alle, die das Quali nicht gesehen haben und sich gefragt haben, warum hieß es plötzlich, Nico Hülkenberg startet da irgendwie erste Reihe? Ja, lag daran, dass es eben geregnet hatte. Und im Nassen hat Nico den perfekten Moment erwischt eigentlich für seine schnelle Runde. Weil es war nämlich, es hat erst geregnet, dann ist es ein bisschen abgetrocknet und dann ist es hinten raus wieder ein bisschen stärker geworden, sodass am Ende viele nicht mehr die Chance hatten, wirklich eine schnelle Runde zu fahren. Und Nico war quasi in diesem Sweet Spot dazwischen mit seiner schnellen Runde und hat das halt ausgenutzt.
Ja, das hat er auch ziemlich geil gemacht. Auch mit diesem Original irgendwie 30 Meter hinter der Ziellinie kam dann die Red Flag. Also mega gut für ihn gelaufen. Was ich nicht verstehe, also Red Flag. Und dann ist jetzt dann dieses Problem. Normalerweise, wenn du zu schnell bist unter roter Flagge, kriegst du ja 10 Plätze Strafe. Er hat nur 3 bekommen wegen mildernder Umstände. Er hat nämlich mit dem Team irgendwie korrespondiert und bin ich zu schnell, bin ich zu langsam, bliblablub. Das wurde dann so ausgewertet, dass man gesagt hat, okay, mildernde Umstände, weil es war eine unübersichtliche Situation. Und da frage ich mich, wenn wir jetzt wirklich wieder die alte Schachtel aufmachen, konstantes Durchsetzen von Strafen und Regeln in der Formel 1, dann verstehe ich nicht, warum es da mildernde Umstände gibt. Also da bin ich mal auf der Nicht-Pro-Hülkenberg-Seite, weil die Regel ist ganz klar, du musst bei roter Flagge jederzeit anhalten können. Mhm. Also du siehst was, jemand rennt auf die Strecke, Vollbremsung, zack, du stehst. So, also nichts mit, oh, ich kann noch reagieren oder an jemanden vorbeifahren, sondern wenn was ist, kannst du sofort stehen bleiben. Und da verstehe ich gar nicht, warum gibt es da irgendwelche Delta-Zeiten und warum muss da mit der Box gefunkt werden? Dann fahr einfach im Schneckentempo nach Hause zurück. Also du wärst doch nicht bestraft worden, wenn du direkt mit dem Red Flag-Signal einfach in den ersten Gang und dann 10 Minuten zurücktuckern gewesen. Also ich verstehe nicht, was man da mit der Box kommunizieren muss. Ich habe auch bis jetzt nicht verstanden, wer jetzt den Fehler gemacht hat. Hat Nico jetzt den Fehler gemacht oder hat die Box den Fehler gemacht? Weil die Regel ist doch, fahr so ultra langsam, dass du jederzeit reagieren und stehen bleiben kannst. Und das, also ich habe nicht verstanden, wie es zu diesem Fehler kommen konnte.
Ja,
ärgerlich,
macht keinen Sinn.
Aber seien wir realistisch, ob jetzt Platz 2 oder Platz 5 in diesem Haas.
Ist wurscht.
Ist
das
doch
ist nämlich genau das, was ich sagen wollte, weil das klassische Haas-Problem, der fährt halt 5 Runden und dann sind die Reifen hinüber. So, und wir wissen halt, wie das läuft. Wir haben auch noch eine WhatsApp hin und her geschrieben, wo ich genau das auch zu dir noch glaube ich gesagt hatte, dass eben genau diese Problematik da ist, dass er dann nach hinten durchgereicht wird.
Ja, ja.
Also das Schöne ist halt, dass er zeigen kann, dass er eben auf eine Runde aus dem Auto echt gute Performance rausholen kann und das auch eben super klappt im Vergleich zu seinem Teamkollegen. Aber fürs Rennen reicht es halt nicht. Und da muss ich sagen, da macht Haas halt auch keine großen Schritte dieses Jahr. Also bislang ja, sind die so konstant hinten, ne, wo sie immer sind. Und das macht's, ja, ist halt kacke. Ich würde halt, weißt du, ist Nico Hülkenberg halt der einzige deutsche Fahrer, den noch im Feld haben, irgendwie. Dann auch noch ein Kerl, den wir beide zumindest ja auch echt sympathisch finden. Und ja, der immer noch auf der Suche nach seinem ersten Podium ist. Und ich hoffe, dass es irgendwie schafft.
Im Haas?
Also wenn wir jetzt
kein
absolutes Chaosrennen haben, wo plötzlich dann irgendwie noch Regeneinbruch und vorne fliegen 5 Autos raus und irgendwie Drama ist, weil es gibt ja manchmal so Ausreißerrennen, ja, wo dann plötzlich, wo du denkst, so krass, wie kam der denn jetzt da aufs Podium, ja? Oder erinnere dich an den Sieg von Pierre Gasly, so, der dann random irgendwie zustande kam. So, letztes Jahr, oder wann war das? Irgendwann, oder war das vorletztes Jahr schon? Ich weiß gar nicht mehr genau. Whatever. Also, da gab es auch so ein...
Letztes Jahr war Ocon und das Jahr davor war Gasly.
Davor, ja, war Gasly, ja, genau, da war das davor. So, auf jeden Fall, wo du so ganz überraschende Sieger hast oder Leute auf dem Treppchen hast. Und ja, also das ist die einzige Möglichkeit in dem Auto aktuell, wie du irgendwie noch was reißen kannst. Aber ansonsten, am Ende des Tages, er muss halt weiter Performance machen. Was bleibt ihm anderes übrig? Und Nico ist eben einer, das ist, was ich vorhin schon gesagt hatte, eben der freut sich, dass er fahren kann. Und der nimmt dann natürlich jeden Kontrakt an, den er irgendwie kriegt, glaube ich. Und insofern, ja, mei, weitermachen.
Ja, aber es ist halt so bitter. Es ist so bitter. Also das für Formel-1-Fans... nach dem Samstag-Quali das Wochenende durch ist, es ist so bitter, weil du siehst ja, was der daraus macht. Also das ist eben die gleiche Geschichte wieder wie am Anfang des Podcasts. Dieses Ding, was Albon aus dem Williams rausholt, der gefühlt einen Unterboden hat, den wir beide früh morgens zusammengeschnitzt haben. Wir wissen halt, wie technisch problematisch es für Williams und Haas ist, weil sie halt so weit zurückliegen. Und was diese beiden Fahrer da rausholen, sie könnten so viel mehr. Gib denen den Platz von Sainz, gib denen den Platz von Perez. So, ich will die besten Fahrer vorne sehen. Und ach, das ist einfach so unfassbar ärgerlich. Also ich glaube, würdest du Hülkenberg in einen Alpha Tauri setzen, würde der konstant jedes Wochenende um die Punkte fahren. Also da würde ich Brief und Siegel drauf geben, auch wenn diese Aussage halt komplett irrelevant ist. Aber es wäre halt, es ist halt wirklich so.
Er hätte es so verdient, er hätte es einfach verdient, ein besseres Auto zu haben. Ja. Nach allem, was er bisher hingelegt hat.
So, und was sehen wir dann am Ende des Tages? Jo, Nick de Vries im Alpha Tauri ist aktuell bei 0 Punkten. So, gebt dem den Alpha Tauri. Gut, Tsunoda hat auch nur 2, aber ohne Witz, ich glaube, dass Nico Hülkenberg im Alpha Tauri locker jetzt schon bei 15 Punkten wäre. Easy.
Ja. Could be.
Ich meine, der ist in einem Haas bei 6. Also. Ja. So, ich will mich nicht weiter aufregen, mein Herz.
Reg dich nicht weiter auf, lass uns mal lieber hier in die Awards.
Ich glaube übrigens, das Worst-Case-Szenario für alle deutschen Formel-1-Fans ist, nächstes Jahr Mick Schumacher und Nico Hülkenberg beide bei Williams. Halte ich für gar nicht mal so unrealistisch, auch zuerst also, gehört.
Oh nee, jetzt
ist kommt. Nicht unrealistisch. No, sind beides gute Fahrer. No. Zuerst gehört bei Stint der Formel-1-Podcast. So. Ich will mal sagen, wir sollten mal die Kurve kriegen und kommen zum Highlight, die Awards.
Der Fahrer des Rennens.
Fahrer des Rennens, Basti. Highlight für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da kommen wir heute nicht drum rum, Alex Albon. Was der da heute im Williams gerissen hat, ist, glaube ich, sehr klar und eindeutig. Also von meiner Seite zumindest keine große Überraschung, die ich da jetzt verkünden kann. Aber der hat da einfach für mich in Anführungsstrichen mit Abstand die beste Leistung generiert heute und da richtig was gerockt. Und deswegen Alex Albon, Fahrer des Rennens für mich. Basti, bei dir?
Ja, das ganze Rennen habe ich nur auf 2 Namen geguckt. Wo landet Alex Albon? Wo landet Valtteri Bottas? Auch Bottas, gutes Rennen gefahren, aber Alex Albon hat gerockt. Wir haben über keinen Fahrer in diesem Podcast so viel gesprochen wie über Alex Albon. Ich glaube, Rekord. Deshalb, klar, auch mein Fahrer des Rennens.
Der Cockpit Klaus.
Cockpit Klaus. Haben wir jetzt auch den gleichen, hä?
Ja, come on. George Russell. Ja. Er hat es doch auch irgendwie, in der Situation, es war halt so unfassbar unnötig, Ich habe auch Nick de Vries lange auf meiner Liste gehabt, aber da sind wir wieder bei dieser Magnussen-Diskussion. Nee, Russell war eindeutiger.
Ja. Also hätte sich Verstappen hinten raus noch auf seiner Position selbst abgeschossen.
Ja, klar.
Dann hätte er ihn von mir definitiv bekommen, ja. So wie er darüber gelacht hat. Aber
er hätte ihn von mir bekommen, weil er ihn wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre nicht mehr bekommen hätte.
Richtig. Ja, du, wir hatten auch schon, erinnere dich an die Kämpfe mit Hamilton. Ey, da war ich schon auch ab und zu mal Verstappen-Cockpit-Klaus, ne? Das ist ein bisschen her, weil aktuell sehen die sich nicht so häufig auf der Strecke, weißt du? So, deswegen gibt es da nicht mehr
Doch,
so.
Doch, auf dem Podium treffen sie sich neuerdings.
Ja,
wieder.
da treffen sie sich, ja. Aber der eine ist meistens schon 10 Minuten vorher da, weißt du?
Deswegen. Der eine ist schon geduscht, hat schon Interviews gegeben.
Also, Jungs, auch schon fertig mit dem Rennen. So, also, George Russell, Cockpit-Klaus, was soll man machen?
Das Kapperl des Rennens.
Kapperl, Basti.
Also, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Fang mal an.
Also, das Kapperl ziehe ich vor Aston Martin. Wir kennen die Vergangenheit dieses Teams. Und es war nicht immer garantiert dafür, dass man mit einem guten Auto in die Saison startet, beziehungsweise, dass man während der Saison gut weiterentwickelt. Wir haben es in der Vergangenheit auch schon gesehen bei Sebastian Vettel, aber auch bei der ganzen Historie, die dieses Team auch unter früheren Namen hatte. Entweder man war Gurke am Anfang und in der Mitte wurde es besser, oder man war gut am Anfang und in der Mitte wurde es gurkig. Jetzt Aston Martin macht einen Step während der Saison. Man sieht einfach, dass das, was Lawrence Stroll wirklich über Jahre aufgebaut hat, wirklich fruchtet. Er hat eine Mannschaft zusammen, die wirklich richtig gut funktioniert. Mike Craig vorweg, dann natürlich auch einen Fahrer wie Alonso zu holen, mega Move. Ich wünschte, neben ihm würde Vettel fahren. Das mit der Fabrik, die ganze Konstruktion, man sieht halt jetzt wirklich, wie es fruchtet, weil es funktioniert einfach. Ja. Sogar Updates funktionieren einfach und da habe ich Respekt vor, dass da arbeitet der seit, ich glaube, mittlerweile 6 Jahre oder so drauf hin. Und das Nächste, was ihm fehlt, wenn dieses Jahr Fernando Alonso Vize-Weltmeister wird, ist der Angriff auf den WM-Titel. Das klingt mittlerweile nicht mehr unrealistisch. Deshalb ziehe ich das Kapperl vor der Leistung von Aston Martin und der Vision von Lawrence Stroll.
Ja, verdammt gutes Kapperl, mein Lieber. Verdammt,
das ist gutes Kapperl, ne?
Ja, das ist echt ein scheiß gutes Kapperl. ja, da kann ich, wie kommen wir da ran, ey? Ganz schwierig. Also pass auf, dann mache ich es mal so, kurz und knack. Also ich hätte man sagen können, Mensch, Ferrari hat es mal wieder auf 4 und 5 geschafft, da müsste man ja schon fast ein Kapperl ziehen. Aber ich gebe es Kapperl an Mercedes, die nämlich mittlerweile, und jetzt traue ich mich zu sagen, ja, die Updates wirken, nachdem diese ganze Fehlkonstruktion, die man da jetzt irgendwie 1,5 Jahre unterm Hintern sitzen hatte bei Hamilton und Russell, dass die größtenteils beseitigt ist und man jetzt endlich wieder standardmäßig Angriffe aufs Podium starten kann. Jetzt auch ab und zu mal dem Aston Martin in die Suppe spucken kann eventuell. Und da muss ich sagen, da freue ich mich drauf, weil das nämlich jetzt wieder Spannung ganz nach vorne bringt. Und du halt nicht irgendwie irgendwo einen Max Verstappen hast, 10 Minuten später einen Fernando Alonso und wiederum 10 Minuten später einen Hamilton, sondern dass zumindest mal 2 und 3 jetzt einigermaßen ähnliche Performance hinlegen. Und ich bin gespannt, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt hatte, je nach Strecke, was das dann noch bringen wird. Ja.
Ja, wir müssen gleich mal nochmal ganz kurz über die Ferraris reden, aber jetzt habe ich parallel nochmal Wikipedia angeschmissen. Es sind genau 5 Jahre. Er hatte mitten in der Saison 2018 das insolvente Force India damals gekauft. Mhm. Und das sind jetzt wirklich 5 Jahre. Und die Formel 1 redet ja immer von diesen 5-Jahres-Schritten. Ich weiß nicht, wie die auf 5 gekommen sind, aber es sagt Mercedes, es sagt Aston Martin. Auch schon Captain Kirk war auf 5-Jahres-Mission. Also keine Ahnung, ob das irgendwie zusammenhängt, aber krass. Also damals, wir haben es dem ja auch nicht zugetraut. Für uns war das ja wirklich der nächste Milliardär, der lässt seinen Sohn Auto fahren. Verrückt. 5 Jahre ist das schon her. Krass. Ist krass. Ja, aber lass mal ganz kurz nochmal über die Ferraris reden, bevor die unter den Tisch fallen. Ich habe das ganze Wochenende, also die Trainings, im Qualifying noch mehr und dann während des Rennens bis zum Safety Car, habe ich schon meine Predigt über den Abgesang von Ferrari vorbereitet. Ich hatte schon die Schlagzeilen oder die Fragen für dich formuliert. Na, wann wird Charles Leclerc das Team verlassen, weil er frustriert ist? Wann wird es einen neuen Teamchef geben? All das habe ich schon vorbereitet. Und auf einmal hat eine Strategie bei Ferrari funktioniert.
Ja, Zauberei. Gell?
Aus dem Nichts.
Aus dem Nichts. Und ich glaube, man hat einfach
vergessen. Die Reifen haben gehalten.
man hat einfach vergessen, dass da ein Safety Car war und das war jetzt einfach Glück. Weißt du, ich glaube, man hat sich einfach gedacht, oh shit, war ein Safety Car, was machen wir? Ferrari vorbei an Boxe. So, und diesen Dusel, den sie jetzt am Ende hatten, der hat sich ausgezahlt. Platz 4 und 5, die gelben Reifen haben länger gehalten, als man sich das, glaube ich, am Anfang erdacht hatte. Oder man hat wirklich irgendwie vorher durch die Trainings und so feststellen können, naja, Moment einmal, die halten eben länger, als man es vielleicht meinen mag. Und warum jetzt schon reingehen? Lass uns die Zeit irgendwie nutzen. Und wenn jetzt alle auf hart gehen, noch versuchen, richtig zu pushen. Und offensichtlich hat das funktioniert. Zwar fürs Podium nicht gereicht, aber immerhin Platz 4 und 5. Ist für Ferrari verdammt gut, muss man leider so sagen, ja. Also da muss man schon fast ein Lob aussprechen.
Ja, vor allem gestartet von 10 und 11.
Richtig.
Und das Risiko, dann wirklich nur auf einen Stint zu gehen, klar, das Safety Car hat den in die Karten gespielt. Wäre spannend gewesen, ob es ohne Safety Car auch so gut geklappt hätte.
Weil nee, niemals. Das persönlich
glaube ich
niemals.
Nicht.
Nee.
Aber ja, wie krass. Aber es war halt trotzdem, es war schon wieder so viel Murks an dem Wochenende dabei. Also Charles Leclerc war ja so unfassbar unzufrieden. Carlos Sainz hat sich auch schon wieder, also da fehlt einfach momentan die Konstanz. Sie haben es geschafft, irgendwie das Wochenende zu retten. Aber schon allein, wenn du die Interviews siehst, also Carlos Sainz, der hatte ja den Bock gerissen, dass er im Qualifying einfach das Wochenende von Pierre Gasly einfach weggeschmissen hat, indem er einfach so krass verzögert, also die Geschwindigkeit verzögert hat. Also das war schon krass. Ich finde, dafür hätte er auch eine fettere Strafe kriegen können als nur 3 Plätze. Das fand ich schon ein bisschen übel an der Stelle. Charles Leclerc hat einmal seine Runden nicht zusammenbekommen, hat dann auch dem Team so ein bisschen die Schuld gegeben für die Reifenwahl. Man merkt einfach, da ist immer noch kein Flow drin. Es wird einfach nicht besser und da ist, also 4 und 5, Chapeau, Respekt.
Ja.
Wenn man jetzt in 3 Monaten drauf guckt und die Geschichte nicht mehr weiß, denkt man so, oh ja, das war ja ein solides Rennen für die. Ist ja okay gewesen.
Absolut.
Trotzdem weiß ich nach diesem Wochenende nicht, wo steht Ferrari? Ich meine, jedes Wochenende passiert so viel bei Ferrari. Also neben dem, was eigentlich passieren sollte, nämlich dass man einfach solide fährt, dass ich es immer noch schwierig finde zu sagen, ist der Ferrari jetzt dritt-, viertstärkste oder vielleicht doch zweitstärkste, aber die ganzen Zusatzumstände wie schlechtes Fahren von Sainz und Leclerc, aber auch falsche Strategie vom Team, die mischen ja immer so ins Ergebnis rein, dass man es nicht sagen kann.
Genau, es ist überhaupt nicht so auszuwerten, wo der Wagen an sich liegen würde, weil so viel Kuddelmuddel drumherum passiert bei Ferrari. Also ich glaube, das müsste man erstmal in den Griff kriegen und dann wird sich wirklich zu gucken, wo steht denn eigentlich das Auto?
Also sie waren ja in den Longruns am Freitag nur 1/10 pro Runde langsamer als Red Bull. Und das waren ja krasse Zeiten. Ich meine, gut, Red Bull fängt mittlerweile an, am Freitag auch wieder zu sandbaggen ohne Ende.
Ja.
Aber es sieht so gut aus. Also ich glaube, rein auf dem Papier habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Ferrari sogar besser sein könnte als der Aston. Aber sie kriegen es einfach nicht auf die Strecke. Also ich bin gespannt, ob wir bis zur Sommerpause das noch irgendwie gezeigt bekommen.
Ja.
Ich finde es ein bisschen weird.
We'll see.
Aber naja.
Naja.
So ist das.
So, damit würde ich sagen, schließen wir, oder?
Jo, hast du noch das Wort heute? Wo fahren wir beim nächsten Mal?
Ja.
Ich habe schon wieder vergessen. Fahren wir das nächste Mal?
Wann wir
dann
das
wieder zu humaneren Zeiten?
Ja, wir haben es als humanere Zeit. Wir haben es jetzt 22.55 Uhr, wer es ganz genau wissen will, wo wir gerade aufzeichnen. Und nächstes Mal sind wir in Österreich. Das heißt, eine absolut humane Zeit, nämlich 15 Uhr ist das Rennen. Also.
Ja, schön, freue ich mich drauf.
Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüssi.
Tschüss. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.